Industry Insights, ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Industrie. Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Siemens, dem Hauptsponsor des Maschinenbaugipfels. Ihre Podcast-Hosts sind Julia Dusold und Anja Ringel. Wir sind Redakteurinnen beim Fachmedium Produktion. Wir berichten im Podcast und für Produktion über alles, was die Industrie bewegt. Von Zukunftstechnologien und Transformation auf allen Ebenen hin zu aktuellen Entwicklungen. In der heutigen Folge sprechen wir mit Nico Michels, Head of Digital Enterprise, und Thorsten Freund, Vice President Discrete Industry bei Siemens Digital Industries Software. Hallo Nico, hallo Thorsten, willkommen bei Industry Insights.
Hallo zusammen.
Hallo, auch von mir.
Von mir auch hallo. Wir wollen heute zusammen über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens die Wettbewerbssituation des Maschinenbaus im globalen Kontext. Zweitens Strategien zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Und drittens, welche Rolle Software dabei spielt. Und wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Nico und Thorsten, diese Themen genauer zu beleuchten. Nico, Thorsten, ihr kennt die Branche ja sehr gut. Was fasziniert euch denn am Maschinenbau?
Ja, Maschinenbau, meine persönliche Passion seit über 20 Jahren mittlerweile. Ich bin da drin sozusagen aufgewachsen, industriell. Was wirklich bemerkenswert ist, die immer weiter sich entwickelnde Innovationskraft daraus, der Antrieb, neue Dinge zu machen, Dinge zu verbessern, weiter zu automatisieren und dann meistens für Kunden des Maschinenbaus wirklich top neue Lösungen für Produktionsanlagen in Dimensionen, die man sich vor 20 Jahren hätte nicht vorstellen können, auf die Beine zu stellen. In einer Güte und Qualität, was es, sag ich mal, selten so auf der Welt gibt. Das ist das, was mich daran fasziniert.
Ja, für mich, ich kann das nur ergänzen und unterstützen, was Nico gesagt hat. Für mich, ich bin selber Maschinist, wie ich immer so gerne sage, aus dem Maschinenbaustudium. Was mich einfach begeistert, ist der deutsche Mittelstand. Also ist tatsächlich die Kraft, die wir in Deutschland wirklich auch im globalen Kontext auch führend haben, dass viele Familien und mittelständig unternehmensgeführte Leader am Start sind, am Standort in Deutschland, und welche Innovationskraft dort hintersteht. Kommt das, was Nico gesagt hat, wir haben ja oftmals im Werkzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau auch eine Autohistorie in der Industrie. Und wenn ich jetzt aktuell sehe, wie sich der Maschinenbau auch in Richtung der Aerospace, Defense, in Teilen auch Marine, auch ausrichtet, das ist schon sehr beeindruckend und macht unglaublich Spaß und fasziniert mich schon seit Ewigkeiten.
Über den Maschinenbau und alles drumherum wollen wir jetzt ja auch gleich noch sprechen, aber davor wollen wir euch noch ein bisschen besser kennenlernen und deswegen haben wir wie immer etwas vorbereitet.
Und zwar haben wir ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und ihr beide müsst euch einfach ganz schnell für eine der Antwortmöglichkeiten dann entscheiden. Anja fängt an.
Genau. Berge oder Meer?
Meer.
Schoko oder Vanillepudding?
Keins von beiden.
Dann würde ich Schoko nehmen.
Oh, sehr gut. Frühaufsteher oder Nachteule?
Ganz früh.
Sowohl als auch.
Und nach der Arbeit Serie schauen oder Buch lesen?
Tatsächlich Bücher, ja.
Weder noch.
Und eine Frage, die wir allen Gästen stellen, mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit bei mir.
Würde ich auch mal sagen, ja.
Homeoffice oder Büro?
Büro.
Büro.
Kantine oder Bäcker?
Kantine.
Kantine.
Verantwortung übernehmen oder abgeben?
Übernehmen.
Übernehmen.
Mensch oder Roboter?
Wow.
Wow.
Wir sind im Maschinenbaugipfel, ich sag mal Roboter.
Genau, also im Sinne der Überschriften Roboter.
Digitaler Zwilling oder künstliche Intelligenz?
Tatsächlich KI.
Tatsächlich unterstütze ich das absolut.
Das war's dann auch schon. Danke euch dafür.
Kommen wir jetzt zur Wettbewerbssituation des Maschinenbaus. Bewertet doch die Wettbewerbssituation des deutschen Maschinenbaus mal in Schulnoten von 1 bis 6 und sagt kurz, warum ihr die Note gebt.
Ich tendiere zu einer 2 bis 3. Warum? Ich hatte es anfangs erwähnt. Ich glaube, dass wir alles haben am Maschinenbaustandort in Deutschland, welches die Wettbewerbssituation auf ein Top-Niveau auch im Vergleich im globalen Kontext auch setzen könnte. Wir haben die Denker und Lenker, wir haben teilweise über mehrere Generationen gestützte mittelständige Unternehmen im Maschinenbau, die durch jede Krise bisher gekommen sind. Bestes Beispiel ist auch Covid, aber auch über die letzten Jahre immer wieder sich auch bewiesen haben, dass sie sich positionieren können. Ich glaube, es ist an der Zeit, mutiger zu werden. Deswegen die 3. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass der deutsche Maschinenbau sich auf seine Fähigkeiten zurückbesinnt und mutiger auch in die Investitionen wieder zurückgeht. Es ist an der Zeit, dass wir jetzt investieren in Zeiten, wo wir vielleicht auch globale Märkte sehen, die nicht so stabil sind, weil es oftmals auch in der Tradition und in der Geschichte gezeigt hat, dass wir solche Zeiten ausnutzen müssen, um zurück zur eigenen Stärke und auch zur eigenen Repositionierung zu kommen. Und ich glaube, wir haben alles da an Rüstzeug im Maschinenbau in Deutschland, dass wir tatsächlich im Wettbewerb, auch im globalen Kontext, auch in der Unabhängigkeit, in der stärkeren Unabhängigkeit an den asiatischen, hier ganz konkret chinesischen Markt, uns tatsächlich auf unsere Stärken zurückzubesinnen. Also daher, bei mir ist es rein von der Logik, was da ist, eine 2, mehr Mut, jetzt in die Investitionen zu gehen und stärker voran wieder zu schreiten, ist bei mir die 3.
Ja, bei mir ist es tatsächlich auch eine 3. Bei mir der Grund, wir sind jetzt seit über 10 Jahren, ich sag mal so in dem, ja, mehr als 10 Jahre fast mittlerweile, in dem ganzen Thema digitale Transformation, Industrie 4.0, immer natürlich in unserem, sag mal, Wortlaut unterwegs in einem deutschen Unternehmen, dass wir ja die besten Voraussetzungen haben, weil wir eine lange Historie haben, weil wir den ganzen Industrie 3.0-Teil ja quasi geprägt haben, der ist ja von uns gemacht worden weltweit, und das immer vor uns hertragen. Es nützt uns aber nichts, wenn wir daraus nichts machen, dann ist es reine Theorie. Das ist das, warum ich da nur eine 3 vergeben kann, weil wir im Moment noch nicht das, was wir wirklich als industrielle Güter haben, als industrielles Vermächtnis haben, wirklich so zu verwenden, dass es einen riesen Wettbewerbsvorteil für uns ist. Das beginnt jetzt in den Denkmodellen, das sieht man, das hat sich jetzt die letzten 1,5, 2 Jahre schon mal deutlich verbessert, als noch vor 4, 5 Jahren, da hatten wir ganz spannende Diskussionen darüber, aber da müssen wir jetzt wirklich Gas geben und da haben wir auch nicht viel Zeit. Weil die Konkurrenz wartet nicht auf uns und huldigt nicht, dass wir so eine gute Historie haben. Das interessiert Konkurrenten nicht.
Ja, da zählt ja nur das, was jetzt ist. Und welche globalen Trends beeinflussen denn derzeit die Branche am stärksten? Was denkt ihr? Und welche Herausforderungen ergeben sich auch daraus?
Das ganze Thema Geopolitik ist was, was wirklich gerade massiv treibt. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das heißt, ich sehe jeden Tag Unternehmen, die da wirklich schwer mit zu kämpfen haben, Dinge zu organisieren, zu restrukturieren an Zulieferketten, was sie einfach im normalen Business hindert, was sonst nicht da gewesen wäre. Aber es gibt natürlich definitiv auch viele Unternehmen, die da jetzt, ich sag mal, absolut neue Möglichkeitsräume dadurch erhalten und die dann auch nutzen. Also das heißt, wir haben da sozusagen beide Dinge und das beeinflusst schon massiv.
Ja, da kann ich gar nichts ergänzen. Nico hat es auf den Punkt gebracht und das passt auf das, was ich vorher gesagt habe. Das ist wirklich das Zurückbesinnen auf die eigene Stärke und das, was wir haben als Fundament. Ich denke, es ist wirklich das A und O. Den Trends jetzt richtig zu begegnen, ist es tatsächlich machen. Nicht mehr denken, sondern tatsächlich machen und lenken. Und ich glaube, das liegt in unserer DNA, gerade insbesondere im Mittelstand, im Maschinenbau. Und das gilt es jetzt 1:1 umzusetzen. Und dazu gehören wir in der Lieferkette als Partner, Siemens natürlich auch, die Angebote zu machen, im Sinne auch der digitalen Zukunft, im Sinne auch der Innovationen, der Technologien, die kommen, Stichwort KI und weitere, die wir auch gleich nochmal reflektieren. Da gilt es als Teil der Lieferkette und als Teil der Wettbewerbsvoraussetzungen auch dem deutschen Mittelstand und damit dem Maschinenbau zu helfen.
Auf alle Fälle. Jetzt hast du auch Partnerschaften schon angesprochen. Wie wichtig ist es denn für die Wettbewerbsfähigkeit, strategische Partnerschaften mit Kunden oder Zulieferern einzugehen?
Enorm. Ich glaube, es hat uns gezeigt in den vergangenen Jahren, jetzt, ich hatte vorhin Covid erwähnt, Nico sagte gerade absolut korrekterweise die geopolitischen Themen oder aber auch jetzt nach vorne voranzugehen, wie ich anfangs erwähnt habe. Ich glaube, dass es immens wichtig ist und wir als Siemens sehen das auch selber. Ohne strategische Partnerschaften werden wir im globalen Kontext, im geopolitischen Kontext, im Innovationskontext, im digitalen Kontext, werden wir im Grunde genommen nicht mehr alleine das Feld bedienen können. Das heißt, wir brauchen strategische Partner in der Lieferkette. Wir brauchen Partner, mit denen wir größer, weiter und breiter denken, die auch genügend Kompetenzen mit an den Tisch bringen, sodass wir uns in einer immer schwierigeren Lage sozusagen gemeinschaftlich besser aufstellen können. Im Kontext des Maschinenbaus oder im Kontext unserer mittelständigen Kunden und Unternehmen, die wir haben, heißt das also tatsächlich, sich zu öffnen, mit alten Strukturen vielleicht auch ein Stück weit zu brechen, auch die Dinge, die man heute sozusagen über Jahre richtig gemacht hat, auch in Frage zu stellen und dann sozusagen in Richtung der neuen technologischen und innovativen Lieferketten Bereiche aufzubrechen und das mit strategischen Partnern. Alleine ist das in der heutigen komplexen Welt überhaupt nicht mehr möglich.
Vielleicht da noch ein Satz von mir dazu. Also wenn man es mal so ein bisschen in Stufen bringt, was eigentlich Partnerschaften bedeutet. Also ich denke da immer so in den drei Ebenen. Also einmal das Thema harte Konkurrenten, die nächste Stufe in kooperativen Strukturen zusammenzuarbeiten und die Endausbaustufe eine Art von Co-Creation, also Dinge wirklich gemeinsam zu machen. Was uns natürlich begleitet hat, ist ja mal die letzten 40, 50 Jahre, dass auch der Maschinenbau natürlich als harte Konkurrenten aufgewachsen sind. Das merkt man halt auch noch in vielen Strukturen. Das ist einfach so, dass natürlich jetzt viele auch schon in Kooperationen unterwegs sind. Das ist dann auch sichtbar. Aber wirklich, um am Weltmarkt zu bestehen, müssen wir tatsächlich in die höchste Stufe, in das Co-Creation. Also wirklich gemeinsam Dinge machen. Das ist natürlich ein Weg, den jetzt von ehemals harten Konkurrenten dahin zu kommen, das so zu betrachten, das in solche Wege zu bringen, in partnerschaftlichen Situationen zu arbeiten, zu akzeptieren, dass man in einigen Dingen Partner, aber auch Konkurrent ist, auch sagen, okay, wie kann ich dann mein Know-how schützen, wie kann ich miteinander solche Dinge treiben, da haben wir solche Kooperationen wie das Thema Asset Administration Shell und so weiter, da sieht man, das geht, also es ist machbar, auch von der Unternehmensführung her. Aber das ist auch, warum wir, weil ich meine ersten Bewertung erstmal noch nur zu einer 3 kommen, da ist deutlich Potenzial, deutlich.
Nico bringt einen sehr wichtigen Punkt auf, das ist auch so ein bisschen unsere Erfahrung oder auch was wir erleben. Ich glaube, wir müssen uns auch darauf gemeinschaftlich als Partner darauf einstellen, einfach Best Practices zu übernehmen. Dinge, die woanders schon laufen, warum müssen wir die Welt immer versuchen, eigen zu entwickeln und ständig selber zu entwickeln? Es gibt so viele gute Beispiele, die wir bei ehemals sozusagen Wettbewerbern hatten oder sehen, die unabhängig, dass man die IP und damit sozusagen das Know-how definitiv nach wie vor schützen kann. Das ist das, was Nico gesagt hat. Aber es gibt so viele funktionierende Landschaften, Innovationen, Technologien, die beweisen, dass es geht. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass der Maschinenbau sich öffnet, Dinge, die bei ehemals Konkurrenten oder Wettbewerbern oder aber auch Partnern funktioniert, einfach kopiert, die Best Practices nutzt, die Erfahrungen nutzt, die auch die Partner gemacht haben, Beispiel auch Siemens, und dann 1:1 versucht, die Dinge relativ in Zeit- und in Kostenoptimierungen ebenso nachzumachen, zu adaptieren und dann sozusagen schneller mit dem eigenen Go-to-Market zu sein. Ich glaube, das ist enorm wichtig.
Ihr habt ja jetzt auch beide angesprochen, dass es vor allem auch wichtig ist, um weltweit bestehen zu können und bei der Konkurrenz in der Welt. Wie ist es denn, in welchen Ländern ist der deutsche Maschinenbau eurer Meinung nach denn aktuell schon besonders gut aufgestellt und wo gibt es vielleicht noch Verbesserungsbedarf?
Also wo wir natürlich auch schon historisch wirklich sehr gut funktionieren, ist immer natürlich die Beziehung Richtung USA. Das heißt, das ist deutlich zu sehen. Und das passiert jetzt ja auch gerade wieder verstärkter, ne, durch die geopolitischen Veränderungen. Wo wir immer sehr angesehen waren und auch gut funktioniert haben, ist natürlich Richtung Asien. Da ist auch das Feedback und die Meldungen, die ich von Kunden bekomme, nach wie vor so, dass wir dort als top gesehener Partner, Lieferant, immer auf den, ich sag mal in unserem Sprachgebrauch, Longlist bei Ausschreibungen drauf sind. Jetzt kommt aber der harte Teil. Dann aber auch gesagt bekommen unsere Kunden, also sie sind immer präferiert von der Technologie her, von dem Know-how her. Aber um von dem Gesicherten, man kommt von einer Longlist immer auf eine Shortlist und wird dann sozusagen auch in die Endrunden mit aufgenommen und kann sich beweisen und kommt dann durch oder nicht. Das ist ja ein normales Geschehen am Markt. Aber dieser Sprung von, ihr seid gesichert auch in der Shortlist, ist an eine große Bedingung mittlerweile geknüpft in Asien. Die heißt 30%, teilweise 40% Kostensenkung, also Angebotspreis runter und Lieferzeit halbiert. Und mit diesen Dingen kommen Kunden auf uns zu und sagen, okay, jetzt reden wir nicht mal über kleine Effizienzsteigerung, 4-5% geht immer Diskussion, sondern massive Veränderungen im, wie ingeniere ich, wie produziere ich bei mir vor Ort zu Hause die Komponenten vor und vor allen Dingen, wie bringe ich das, was ich gebaut habe, schon parallel zum Entwicklungsprozess zum Laufen, in unserem Sprachgebrauch die Inbetriebnahmen, dass die Zeiten runterkommen. Das ist ein massives Thema, wenn man Richtung Asien guckt. Und dieselben Diskussionen haben wir dann natürlich Richtung in die indischen Welten hineinguckt, Richtung Afrika guckt, Mittlerer Osten. Wir gelten als die Leute, die das meiste Know-how haben, aber wir gelten in der Welt auch als etwas umständlich und kompliziert mittlerweile und definitiv hochpreisig. Was nicht immer negativ ist, aber der Weltmarkt und auch die produzierenden Unternehmen, gerade wenn wir nach Asien gehen, nach Afrika, in die indischen Regionen gehen, dann ist einfach die Luft und die Möglichkeiten, auch damit dann Geld zu verdienen, der Unternehmen vor Ort eine andere Situation, als wir sie in den westlich entwickelten Ländern kennen. Also von daher müssen wir uns darauf einstellen.
Was Nico sagt, kann ich vielleicht nur mal als Insight, als Siemens auch nochmal geben. Aus einer Business-Sicht heraus, wir stimmen und kooperieren oder kollaborieren mit unseren weltweiten Kollegen sehr eng. Und wir haben, wie gerade schon erwähnt, insbesondere mit den Vereinigten Staaten traditionell oder historisch den engsten Kontakt. Übrigens interessant, obwohl wir ja geopolitisch durchaus nicht ganz so einfache Zeiten zwischen der westlichen Hemisphäre, zwischen den Vereinigten Staaten und Europa gerade erleben, ist der Kontakt und auch die Abstimmung in unserer Siemens-internen Organisation sehr gesund, weil wir einfach die größte Überschneidung haben. Gefolgt, wie Nico richtigerweise sagt, von Asien. Wir haben sehr, sehr enge Kontakte zu den japanischen und chinesischen Kollegen, erleben aber insbesondere in China natürlich Hemmnisse, weil aufgrund der geopolitischen und auch der strategischen Situation, wie China sich in der Selbstversorgungskette und auch in der dominanten Rolle, nicht nur im Maschinenbau, sondern in vielen anderen Industrien, bestes Beispiel ist Auto, auch jetzt gerade auch positioniert, natürlich auch Sorgen und Ängste auch auslöst und Zurückhaltung auch erzeugt. Insbesondere erkennen wir das bei unseren gemeinschaftlichen Kunden, so dass wir teilweise bilaterale Interessen auch erkennen zwischen der westlichen Hemisphäre und der asiatischen Hemisphäre, insbesondere China. Das macht es aktuell natürlich nicht einfach. Der Vorteil, den wir als Siemens vielleicht haben, ist, wir sind one company, unabhängig davon, dass wir natürlich lokale Organisationen und Länderinteressen und Regulatorien haben müssen, haben wir trotzdem als Global Player immer noch die Möglichkeit, der starke Partner zu sein für unsere Kunden, gerade für den Maschinenbau, und hier zu versuchen, nicht nur zu moderieren, sondern auch die Lösungen, die wir ja weltweit auch zur Verfügung haben, unabhängig zur Ländersituation, tatsächlich auch auf den Punkt auch zu positionieren. Das kann helfen, einen globalen Partner an der Seite zu haben, um entsprechend sozusagen auch eine Gemeinschaftlichkeit über die Zeit hinzubekommen.
Jetzt habt ihr ja auch schon viele Probleme oder Herausforderungen für den deutschen Maschinenbau angesprochen. Was sind denn die wichtigsten Strategien und Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit? Wie kann man dagegen wirken und wie unterstützt ihr als Siemens eure Kunden dabei, resilienter gegenüber globalen Krisen zu werden?
Also was definitiv gerade eine gute Strategie ist, das merken wir bei den Unternehmen, die es machen, wo es wirklich dann auch gut funktioniert ist, nicht nur das eigentliche Produkt, was man an den Markt bringt, zu sehen, sondern vor allen Dingen auch hinten raus dann in eine Produkt- und Service-System-Denke zu kommen. Das bedeutet jetzt nicht das Buzzword Additional Services, einfache Dinge, also Dinge, die jemand nett findet und aber wenn sie nicht nett findet, auch nicht braucht, sondern wirklich essentielle Dinge, die ein Produkt wirklich einen höheren Mehrwert bringt beim Kunden. Das bedeutet, Services darauf zu setzen, die Performance und auch Verfügbarkeit und Handhabbarkeit der Maschinen und Anlagen in eine andere Dimension bringt. Da haben wir wirklich Top-Beispiele von Kunden, die auf Basis derselben Hardware Dinge realisieren konnten mit uns gemeinsam, mit KI, mit Automatisierung, mit Parallelisierung von Prozessen und auch Serviceangeboten, die wirklich Dimensionen erreicht haben, die vor 4, 5, 6 Jahren nicht vorstellbar waren. Das sind wirklich enorme Dinge drin. Und natürlich auf der eigenen Seite das Thema Parallelisieren von den eigentlichen Entstehungsprozessen. Das heißt, dieses Themenfeld, was ich schon vorher angesprochen habe, sequenzielles Arbeiten, also Engineering, Produzieren, in Betrieb nehmen, dass das ein enormes Potenzial hat, das zu parallelisieren. Dazu brauche ich dann natürlich meine innere digitale Transformation. Und das ist dann genau unser Themenfeld, wo wir unsere Kunden unterstützen, das dann mit einer Toolchain abzubilden, dafür die Technologien zu nutzen. Und da sind auf der technologischen Seite ganz selten Grenzen. Das heißt, das ist unser Vorteil, wenn wir als Siemens kommen, mit unserer gesamten Kette der Automatisierung und der Software, kommen wir an Technologiegrenzen ganz selten. Die Grenzen sind dann eher, wie schnell kann man das alles umsetzen? Hat man die richtigen Leute am Start? Sind alle in den Unternehmen dann auch, ich sag mal, schon genügend auf diesen Pfad eingeschwungen? Das sind eigentlich die Themen, die wir dann haben. Aber wenn man die angeht, dann sehen wir wirklich extreme Fortschritte.
Ja, daran erkennen wir, dass Nico und ich Wir arbeiten sehr, sehr viel und sehr eng zusammen. Ich möchte gar nichts ergänzen. Das ist auf den Punkt gebracht. Deswegen, Chapeau, ich unterstreiche das 35 Mal.
Sehr gut, da kannst du ja vielleicht mit der nächsten Frage dann weitermachen. Und zwar, also das ist ja jetzt, was man tun sollte. Das Gegenteil ist dann, welche Fehler seht ihr denn häufig bei Unternehmen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern wollen? Was sollte man vermeiden?
Ja, um es wirklich einfach zu sagen, es ist im Grunde genommen die Umkehrung von dem, was Nico gerade gesagt hat. Das heißt, parallelisiere ich nicht, gehe ich keine Standardisierung ein, mache ich nicht verschiedene Sprints, sondern suche immer das 360 Grad ganze Bild, um wirklich alles, übrigens eine ziemlich deutsche Kultur und Mentalität, sich in allen Dingen bis in das letzte Nü abzusichern. Das ist heute gar nicht mehr das Ziel. Das Ziel ist es grundsätzlich, die richtige technologische, prozessuale Richtung einzuschlagen. Die Schritte da drin verändern gar nicht so massiv entsprechend oder verhindern sozusagen gar nicht so massiv den Weg nach vorne. Wir erleben sehr, sehr häufig, dass wir starten wollen und auch Angebote machen und auch den Weg auch zeigen, sowohl in einer Wettbewerbsfähigkeit als auch sozusagen auch die Strecke zu malen für unsere Kunden, wo der Kunde sagt, ich möchte aber erst die Strecke am Ende abgesichert sehen, bevor ich überhaupt den ersten Schritt gehe. Und das ist etwas, wo wir merken, das ist in der heutigen Zeit, wo Geschwindigkeit, Time to Market, Kostenoptimierungen jetzt schnell zeitnah umgesetzt werden müssen, haben wir im deutschen Maschinenbau, aber auch in den anderen Industrien gar nicht mehr die Zeit, entsprechend uns sozusagen erst mit auf lange Sicht zu fokussieren, zu konzentrieren und zu schauen, dass wir über die gesamte Strecke keine Fehler machen. Heute ist die Technologie danach ausgerichtet, dass sie flexibel einsetzbar ist, standardisiert einsetzbar ist. Manchmal, und das ist, glaube ich, auch unsere große Herausforderung, ist eine 70-80% erste Lösung 6 bis 7 Mal so effizient und effektiv als all das, was wir heute in der Infrastruktur, in der prozessualen Landschaft bei unseren Kunden und in unseren Industrien auch bemerken. Wir müssen es jetzt anpacken, weil auf uns, und Nico oder ich hatten es vorhin schon gesagt, auf uns wartet nicht der globale Markt. Im globalen Kontext, im asiatischen Markt, am Beispiel China, China schreitet voran, gnadenlos mit einer hohen Performance und setzt einfach um, macht Fehler auf diesem Weg, was völlig in Ordnung ist, bereinigt die Fehler, lernt weiter und parallelisiert dann optimierte Schritte. Und wenn wir diese Takte nicht ebenso mindestens einhalten oder sogar noch besser machen, denn, ich hatte es am Anfang gesagt, es ist alles da im deutschen Maschinenbau, um entsprechend uns auf unsere Stärken sich wieder zu konzentrieren und es jetzt einfach zu machen. Wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann glaube ich, machen wir den Fehler und verlieren noch mehr Abstand im globalen Kontext als den wir heute schon haben.
Ja, da vielleicht noch ein Zusatz, genau das, Thorsten. Vor 7, 8 Jahren noch war immer noch die Diskussion, dann nehme ich die höchste Qualität und akzeptiere als Kunde dann eine etwas längere Lieferzeit. Das war sozusagen immer das, was man zueinander austakten musste. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren ja erst bei Siemens. Davor war ich sozusagen auf der industriellen Kundenseite. Die Frage stellt sich heute nicht mehr. Also was aus Asien an Konkurrenz kommt, ist sowohl von der Geschwindigkeit und von der Qualität uns erst einmal gleich, Geschwindigkeit höher. So, das heißt, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Dann ist eine Entscheidung einfacher zu fällen. Ne? Und ist das dann immer schon ganz ausgereift? Ist das dann immer das, was wir natürlich unter härtesten und elegantesten German Engineering sehen? Natürlich nicht, aber es erfüllt seinen Zweck. Das ist das, was zählt an vielen Stellen. Und da müssen wir uns jetzt einfach darauf einstellen und auch wirklich akzeptieren, dass wir das Thema Zeit nicht mehr als Flexibilität haben für uns selbst. Und die Qualität unserer Themen auch, ich sag mal, nicht schlechter wird, aber die anderen holen einfach auf.
Beim Thema Zeit sind wir ja auch bei Digitalisierung und allem, was Siemens anbietet. Wie können denn mittelständische Maschinenbauer zum Beispiel von der Plattformökonomie und digitalen Geschäftsmodellen profitieren?
Fangen wir an mit der Plattformökonomie. Das hatte ich schon in der vorigen Frage so ein bisschen mit reingepackt. Also man kann wirklich sehen, wenn man hergeht und nicht nur das eigentliche Produkt sieht, sondern zum Produkt den Kunden dann die Möglichkeit zu Plattformen bietet, also entweder selber erstellte Plattformen oder unserer Plattform. Wir haben ja auch eine, das ist genau der Punkt, diese selber erstellte Plattform war ja mal vor 5, 6 Jahren auch so ein, na, ich will es gar nicht Hype nennen, aber war mal so ein Ansatz, der hat sich jetzt bei vielen nicht so sehr etabliert, weil die Kunden nicht bereit sind, jetzt von einzelnen Herstellern 7, 8 verschiedene Plattformen auch zu bedienen. Das heißt, die fragen dann eher nach einer zentraleren Plattform. Das haben wir sehr häufig gerade. Plattform ja, aber bitte eine zentralere. Aber egal, ob man jetzt eine eigene macht oder ob man sich auf eine Plattform mit drauf begibt, die vorhanden ist, auf jeden Fall ist es da entscheidend, einen guten Servicebeitrag zu leisten. Ne, habe ich was davon? Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie eine schöne neue Software-App zu haben für irgendwas, was mir so ein bisschen Kleinigkeiten drumherum macht, sondern wirklich in die Embedded-Software hineingeht. Also da kommt dann das Stichwort, da kann Thorsten hoch und runter berichten, was da gerade läuft. Und das ganze Thema Software-Defined Automation zum Beispiel. Updates und Erweiterungen auf vorhandene Anlagen zu bekommen. Und wenn man sich da reinbewegt, dann ist das ein wirklicher Schritt nach vorne und da bieten wir halt technologisch alles an, was man dafür braucht. Wir haben ja unseren Accelerator-Plattform, das heißt, darüber geht es auch. Aber entscheidend ist ja, dass die Kunden dann Technologien einsetzen, sowohl auf der Steuerungsseite als auch auf der Engineering- und Software-Seite, die das überhaupt nicht ermöglichen. Da helfen wir Kunden dabei. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Aspekt dazu, der jetzt schon entscheidend wird, was wir so sehen. Die gesamte Architektur von den Maschinen, die gebaut werden, muss verändert werden. Weil wir haben heute eher eine statischere, monolithische Architektur oftmals und keine Architektur, die genau das zulässt, was Thorsten gerade beschrieben hat, dass man mit einem 80%igen Minimum Viable Product an den Start geht und dann ganz sicher ist, dass man dann hinten raus weitere Zusätze, Updates, Upgrades dazu bringen kann. Das ist sozusagen eins der größten Herausforderungen, die wir haben. Es ist gar nicht der Wille, das zu tun, sondern wirklich da den Invest zu starten, eine modulare und dann auch inkrementell und evolutionär behandelbare und benutzbare Architektur der Produkte selbst zu haben. Also das ist ein ziemlich großes Feld.
Absolut, denn wir stehen uns eigentlich ein Stück weit selber im Weg. Wir haben historisch gesprochen natürlich, und das ist auch verständlich, ein Verbau an Architekturen, Technologien, Infrastrukturen, die uns heute, übrigens, das ist nicht nur im Maschinenbau, sondern das ist auch, ich möchte mal für die Discrete-Industrie, nicht wahr, Nico, in Gänze mal reden. Wir stehen uns da heute ein Stück weit selber im Weg. Das heißt, die Geschwindigkeit, neue Technologien zu adaptieren, Innovationen zu adaptieren, sind heute nach wie vor eines der größten Herausforderungen, die wir immer wieder im Markt erkennen, weil wir gar nicht in der Lage sind, den Verhau und Verbau der Infrastruktur so anzufassen, dass wir relativ schnell parallelisiert Top-Technologien, die notwendig sind, um Produkte zu designen, zu fertigen und an den Endkunden zu bringen, diese entsprechend mit Top-Technologien und Innovationen zu versorgen und dann den Prozess, am Beispiel, wenn ich Maschinenbauer bin, entsprechend gesamt zu verschlanken. Und wenn ich mir heute sehe, wie aufwendig es ist, im Mittelstand teilweise Schnittstellen der unterschiedlichen Softwarearchitekturen miteinander zu verbinden, weil sie historisch so gewachsen sind, dann muss die von Nico adressierte Umdenke entsprechend jetzt dringend passieren. Wir müssen anfangen, Stichwort Accelerator, Software-Accelerator in Cloud-Umfeld, am Beispiel jetzt Siemens, tatsächlich den Enabler zu starten, die Software, sei es im Anforderungsmanagement, sei es im Design, sei es in der Simulation von Produkten, sei es in der Anlaufproduktion der eigentlichen Shopfloor- und Produktionswelt bis hin letztendlich zum After-Sales. Wir müssen schneller in die Cloud hinein, weil dort nicht nur viele Optimierungen in den Kosten, sondern auch in der Verfügbarkeit der Technologien. Wenn ich mir überlege, wie häufig heute ein CIO im Mittelstand, im Maschinenbau damit konfrontiert ist, seine Plattformen Data Security gerecht in die Zukunft zu entwickeln und wie anfällig teilweise Infrastrukturen und Daten sind in Richtung Cyberangriffe und Co. Das alles ist mit Cloud-Technologie beherrschbar und auch durch State-of-the-Art-Technologie geschützt. Und wenn wir dann in die Diskussion oftmals bei unseren Kunden eintreten und zeigen die vollen Vorteile, dann kommen wir auch relativ schnell in diesen Umdenkprozess, nämlich aufzubrechen mit alten Strukturen und jetzt kommt es wieder, parallelisiert entsprechend neue Technologien hochzufahren, um dann irgendwann den Schalter umzulegen und nur noch in der neuen Technologie seine Prozesse abzubilden und dadurch die schnellere Adaption von Technologie, von optimierten Prozessen, von optimierten Kosten und damit höhere Qualitätsabsicherung in der Digitalisierung. Weil bevor ich überhaupt in einem Prototyp, in der realen Welt, in einer Produktion das erste Werkzeug, die erste Schraube gedreht habe, habe ich in der digitalen sozusagen Welt einmal end-to-end alles designt, gefertigt, simuliert und sichere dadurch einen höheren Qualitätsstandard ab. Ich sichere meine Fehler ab, die ich normalerweise in der realen Welt eigentlich dann erst bei der Bebauung erkenne. Das alles habe ich in der digitalen Welt einmal komplett vorher in Anführungsstrichen auf gut Deutsch abgefrühstückt und komme dann sozusagen schneller in das eigentliche Go-Live rein und in die eigentliche Optimierung für mein eigenes Go-To-Market.
Thorsten hat zweimal dasselbe Stichwort in seinen Sätzen gehabt, der Begriff Simulation. Das ist eins der Top-Themen, die uns wirklich nach vorne bringen kann. Auch das ist interessant, die Diskussion wird ja auch oft geführt. Ja, Simulation machen wir ja schon ewig, ja. Aber wir nutzen heute Simulation in der breiten Masse meistens für eine ziemlich späte Absicherung dessen, was man vorher getan hat. Das ist sozusagen nochmal ein letztes Quäntchen, nochmal zu gucken, ob das jetzt alles gepasst hat, was man getan hat. Wenn man das wirklich anguckt, wo große Beschleunigungen drin sind in Unternehmen, die das vollzogen haben, diesen Wandel, diese Transformation, technologiebasiert auf Software, dann erkennt man ganz viel wirklich simulationsbasiertes Engineering. Das heißt, die Simulation als führendes Element, als Basiselement zu verwenden und nicht als On-Top-Umbrella-Absicherungselement. Da haben wir wirklich auch Kunden, die also grandiose, kann man wirklich so sagen. Also ich bin Norddeutscher, also bis ich so einen Begriff wie grandios nehme. Aber das sind Momente für Kunden, die das so rumgedreht haben, wirklich ich selber verantwortet. Massive Einsparung von Prototypen, komplettes Nichtbauen von Prototypenstrukturen mit allem drum und dran. Und wirklich, das sind Dinge machbar, die sich viele Leute heute noch nicht so richtig vorstellen können. Das müssen wir wirklich transportieren. Das ist auch unsere Aufgabe und Pflicht jetzt als Siemens Software, das klar zu machen, das deutlich zu machen. Da laden wir alle ein. Da gibt es haufenweise Webinare, Seminare. Wir werden nicht müde, das einzeln zu zeigen auf allen möglichen Veranstaltungen. Also das ist wirklich da und wir können es nutzen.
Das ist ja auf jeden Fall sehr viel, was da auf die Unternehmen zukommt, dann auch mit Simulation und Co. Welche Rolle spielt denn jetzt die neueste Entwicklung, nämlich künstliche Intelligenz dabei?
Eine enorme, weil ein großes Hindernis von heute Simulation, also das hört sich jetzt auch dann immer so fast schon zu einfach an, dann simulier doch halt. Also Simulation braucht immer einen Riesenschritt davor. Bevor ich was simulieren kann, muss ich was modellieren. Ob das jetzt 3D ist, also physikalisch, geometrische Strukturen, aber vor allen Dingen, wenn ich simulieren will, muss man sogenannte Verhaltensmodelle kreieren und die auch dann verwalten. Also das heißt wirklich, wie strukturiert sich mein Produkt in der gesamten Architektur? Wie sind die einzelnen Verhaltenselemente von verschiedenen Komponenten? Und das ist heute natürlich mit Technologie alles gut machbar, aber der manuelle Aufwand, das zu tun, das aufrechtzuerhalten, das wirklich zu pflegen, das ist schon sehr enorm. Und da kommt das Thema KI im Engineering massiv zum Tragen, dass man genau diese Dinge hochautomatisieren kann und damit dann auch Verknüpfungen herstellen kann, pflegen kann, die man sonst nicht hatte. Das heißt, da ist KI ein unglaublicher Enabler, um diese Strukturen überhaupt mal zu entstehen zu lassen und die auch zu pflegen. Weil entstehen kriegt man auch immer noch irgendwie hin, aber die dann zu pflegen ist das Thema. Und da ist ein Co-Pilot oder ein Assistent unglaublich hilfreich dann.
Wir sind am Ende unserer Zeit auch. Ich fasse nochmal ganz grob zusammen, über was wir gesprochen haben. Und zwar ging es ja um die Wettbewerbssituation im Maschinenbau. Und da habt ihr beide gesagt, dass der deutsche Maschinenbau eigentlich ein Top-Niveau hat und auch quasi das industrielle Vermächtnis, um oben mitzuspielen. Aber dass die Branche die Vorteile, die sie hat, noch nicht so nutzt, wie sie nutzen sollte und auch mutiger werden sollte. Deswegen gibt es da bisher nur eine 3 von euch. Herausforderungen sind dann vor allem die Geopolitik, weshalb auch strategische Partnerschaften so wichtig sind und auch das Thema Co-Creation. Und ihr habt auch beide gesagt, dass der Maschinenbau sich weiter öffnen muss. Auf strategischer Seite sollte man nicht nur das Produkt denken, sondern alles darüber hinaus. Und wichtig sind auch die Themen Parallelisieren und Standardisieren. Aber natürlich auch sowas wie Plattformökonomie, die dabei helfen, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Aber beim Thema Plattform ist es auch wichtig, einen guten Servicebeitrag zu leisten. Und ich denke, man hat auch gesehen, Siemens hilft dabei, dass die Branche umdenkt und digitaler wird. Und da sind natürlich natürlich auch so Themen wie Simulation und KI wichtige Enabler, um das möglich zu machen.
Ja, danke Anja für die Zusammenfassung. Zum Schluss noch eine allerletzte Frage an euch, Nico und Thorsten. Siemens ist der Hauptsponsor des Maschinenbaugipfels und ihr seid bei der Veranstaltung auch vor Ort. Auf was freut ihr euch denn am meisten?
Also wirklich auf den regen Austausch und was ich jetzt schon als im Vorfeld gehört habe, ist die Themen, die wir jetzt gerade alle angesprochen haben und adressiert haben, wo wir Probleme sehen, Challenges sehen, aber woraus sich auch wirklich Vorteile ergeben können, das sind die Themen, die im Vorfeld jetzt getriggert werden. Das heißt, ich erwarte, dass der überwiegende Teilnehmerkreis, der dorthin kommt, genau dieses Themenfeld adressieren wird und daran arbeitet und sich auch erstmal, ich sag mal, herausstellt aus einer breiten Masse und sagt, das ist das, wo wir hingehen. Das ist das, worauf ich mich da wirklich freue, auf diese Konnektion mit den Menschen, die das machen.
Ja, genau. Ich kann das nur unterstreichen, was Nico gesagt hat. Und das ist für mich, für uns als Siemens, die logische Fortführung und Positionierung von so vielen Events, die Nico und ich in diesem Jahr schon hatten. Ich erwarte, dass tatsächlich die Kommunikation auch der Themen, die wir heute besprochen haben, 1:1 auch beim Maschinenbaugipfel das Top-Thema sein wird. Ich freue mich wirklich auch auf die höheren Weihen unserer Politik und auch des Verbandes über die Sichtweisen im globalen Kontext zur geopolitischen Situation. Ich bin sehr gespannt darauf, auf die Aufforderungen, die die jeweiligen Top-Speaker auch an das Auditorium, sprich an den Maschinenbaugipfel und an die vielen Unternehmer und Familien anrichten wird, nach dem Motto, was jetzt notwendig ist, wie wir zusammenstehen müssen. Und ich freue mich insbesondere, dass der Schwerpunkt, den wir auch heute hatten, nämlich strategische Partnerschaften einzugehen, das gemeinsam das Feld zu begehen, aus der Kraft und aus der Stärke heraus, dass wir am Standort Deutschland für den Maschinenbau haben, mit Mut und mit Kraft nach vorne schreiten, und zwar gemeinsam. Und dafür stehen dann Nico und ich, aber auch Siemens natürlich zur Verfügung vor Ort und schau voraus auf den Gipfel.
Da freuen wir uns natürlich auch, dass ihr mit dabei seid und dass wir dann die Themen auf dem Maschinenbaugipfel weiter diskutieren können und drüber sprechen können. Bis dahin sagen wir danke, dass ihr heute unsere Gäste wart bei Industry Insights und uns schon mal so viele interessante Einblicke gegeben habt.
Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu reden.
Ja, genau.
Ja, sehr gerne. Wer mehr zu den Themen des Podcasts wissen möchte, findet weitere Informationen auf unserer Website produktion.de. Abonnieren Sie den Podcast, um weitere Folgen nicht zu verpassen.
Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von dem Hauptsponsor des Maschinenbaugipfels, Siemens. Den Ticketlink zur Veranstaltung finden Sie in den Shownotes. Auch das nächste Mal wird es wieder spannend. Wir sprechen mit der Vorstandsvorsitzenden von EWM unter anderem über nachhaltiges Schweißen. Bis dahin, Ihre Anja Ringel
und Julia Dusold.